SWR 2 Wissen.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure.
Wer an den Schwarzwald denkt, denkt an Tannen. An Tannenwälder, die seine Bergrücken überziehen wie ein Bärenpelz. Die Tanne war einmal der Brotbaum des Schwarzwaldes, der Baum, der dort in rauen Mengen wuchs und mit und von dem die Schwarzwälder lebten.
Schwarzwaldtannen in alle Welt. Kleine Kulturgeschichte des Holzexports. Eine Sendung von Merle Hilpk.
Als Klöster im frühen Mittelalter begannen, die scheinbar undurchdringlichen Wälder zu erschließen, diente die Weißtanne den Siedlern als Baumaterial. Ganze Waldgebiete holzten sie dabei ab. Holz war der universelle Rohstoff jener Zeit, der in Europa erst ein bäuerliches, sesshaftes Leben ermöglichte. Aus Tannenstämmen bauten Bauern ihre Höfe, zimmerten ihre Betten, Tische und Särge. Sie schnitzten Schüsseln, Löffel, Schachteln und beheizten ihre Öfen mit Tannenholz, das sie mit der Axt spalteten, so wie es der Eisenbacher Förster Karl Meister heute noch für seinen Kaminofen macht. Aber es war nicht nur Scheitholz, das für Öfen gebraucht wurde. Im Schwarzwald ließen sich Köhler nieder, die Tannenholz in Meilern zu Holzkohle verschwelten. Ein Kohlenmeiler ist ein kunstvoll aufgesetzter und mit Erde und Grassoden bedeckter Holzstapel, der kontrolliert in Brand gesetzt wird. Aus 100 Kilogramm Holz gewannen Köhler so 20 Kilo Holzkohle, die sehr heiß brennt und deshalb für die Verhüttung von Eisen und Edelmetallen, für die Essen der Schmiede und für die Schmelzöfen der Glasmacher benötigt wurde. Ab dem 17. Jahrhundert arbeiteten die Glasmacher mit einem zweiten aus Holz gewonnenen Stoff, Pottasche. Sie setzt den Schmelzpunkt der Glasmasse herab, lässt sie flüssiger und damit leichter formbar werden. Auch Pottasche entsteht durch kontrolliertes Verbrennen von Holz. Die Asche wird anschließend gewässert und dann eingedampft. 97% des enormen Holzverbrauchs der Glasmacher dienten zur Herstellung des Fließmittels Pottasche. Nur 3% brauchten sie für die Feuerung ihrer Glasöfen. Und dieses Holz war im Schwarzwald in der Regel Tanne.
Tanne, Weißtanne, Holländertanne.
Doch die Tannenbestände des Schwarzwaldes lichteten sich nicht allein durch den Holzhunger der Kohlenmeiler und Glashütten, die meist in entlegenen Waldregionen lagen, abseits der großen Verkehrswege. In den Tälern hatten sich Holzhändler und Flößer angesiedelt, die das Holz ins Ausland verschifften. Von diesen Gewerken handelt eines der bekanntesten deutschen Märchen, »Das kalte Herz«, 1828 von Wilhelm Hauff verfasst.
Wer durch Schwaben reist, der sollte nicht vergessen, auch ein wenig in den Schwarzwald hineinzuschauen. Nicht der Bäume wegen, obgleich man nicht überall solch unermessliche Mengen herrlich aufgeschossener Tannen findet, sondern wegen der Leute, die sich von anderen Menschen ringsumher merkwürdig unterscheiden. Sie sind größer als gewöhnliche Menschen, breitschultrig, von starken Gliedern. Und es ist, als ob der Duft, der morgens durch die Tannen strömt, ihnen von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und einen festeren, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. Auf der anderen Seite des Waldes wohnt ein Teil desselben Stammes, aber ihre Arbeiten haben ihnen andere Sitten und Gewohnheiten gegeben. Sie handeln mit ihrem Wald. Sie fällen und behauen ihre Tannen, flößen sie durch die Nagold in den Neckar und vom oberen Neckar den Rhein hinab, bis weit hinein nach Holland.
O Dennenbaum, o Dennenbaum, wat zijn je takken wonderschoon. Ik gäb je laatst den bos zien staan. Toen zaten er geen kaarsjes aan. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.
Der Mythos des Schwarzwaldes, der hängt tatsächlich mit diesen großen Tannen zusammen. Mit den Holländer Tannen, die also tatsächlich Holländer Tannen genannt werden, weil sie für die Holländer bestimmt sind. Und das heißen sie bis heute.
Sogar den Namen des Schwarzwaldes haben sie geprägt. Wie Hans-Jörg Küster erklärt, Professor für Pflanzenökologie an der Universität Hannover. Er wurde als Autor des Spiegel-Bestsellers Geschichte des Waldes bekannt. Schwarz, schreibt er, das stehe nicht nur für dunkle Wälder, sondern auch für Nadelholz, das in der Holzwirtschaft Schwarzholz genannt werde. Und das klassische Schwarzholz des Schwarzwaldes, das sei nun einmal die Weißtanne. Der Baum, der zum ersten und bedeutendsten Exportgut der einst so unwegsamen Region wurde.
Die allerfrühesten Anfänge des Holzhandels, die reichen bis in die römische Zeit zurück. Und dann spielte das natürlich im Mittelalter dann eine ganz große Rolle, weil es sehr wenig Holz in den Niederlanden gibt. Und man braucht einfach Holz zum Hausbau, man braucht Holz zum Heizen und man braucht Holz vor allem zum Schiffbau. Und man hatte das sehr gute Flößgewässer des Rheins und die niederländischen Kaufleute sind eben hierher gekommen und haben gesehen, wo man das Holz nun herbekommen könnte. Und sie haben dann die Schwarzwaldtannen genommen. Und zwar kann man Nadelholz sehr gut auf dem Wasser transportieren, weil Nadelholz ein relativ niedriges spezifisches Gewicht hat. Also ein Nadelholzfloß, das schwimmt. Mit Laubholz ist das viel schwieriger.
Über Bäche wie diesen, nur wenige Meter breit, flößten die Schwarzwälder in der frühen Neuzeit ein Tannenfloß nach dem anderen. Sie wurden mit Hilfe aufgestauter Schwallwellen in kleinere Schwarzwaldflüsse und über die in Neckar und Rhein geschwemmt. Dort wurden sie zu Riesenflößen zusammengebunden, die rheinabwärts manövriert wurden. Oft waren diese Rheinflöße mehrere hundert Meter lang. Ruderboote fuhren ihnen voraus, um vor den Ungetümen zu warnen. Die Flößer und Dutzende zahlende Passagiere aßen und schliefen in Hütten auf den Flüssen. Die Strapazen solcher monatelangen Reisen nahmen die Flößer auf sich in der Hoffnung, als gemachte Leute zurückzukehren. Denn die Niederlande erlebten im 17. Jahrhundert einen gewaltigen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Ihre erste Verwendung fanden die Schwarzwälder Weißtannen im Schiffbau. Die besonders geraden und stabilen Masten aus Tanne, so heißt es, hätten nicht zuletzt zur Überlegenheit der niederländischen Handels- und Kriegsflotten beigetragen. Religionsfreiheit lockte Glaubensflüchtlinge aus ganz Europa in die Niederlande. Schon bald herrschte Wohnraummangel in den Städten, denn das Marschland war oft zu sumpfig zum Bauen. Deswegen wurde ein System von Grachten geschaffen, zur Entwässerung und zum Warentransport. Grachten, die mit Weißtannenbohlen befestigt wurden. Denn die Weißtanne hat Qualitäten, die anderes Nadelholz entbehrt.
Die Tanne hat deutliche Vorzüge gegenüber der Fichte. Die Tanne hat keine Harzgallen. Sie hat sehr viel mehr astfreies Holz. Die Fichte ist ein typischer Totasterhalter, hat dadurch sehr viele Nägel und kleine Äste. Während die Tanne in den früheren Jahren von den Waldbauern gepflegt wurde. Da hat man den Opa in den Wald geschickt zum Äste absägen, auch zum Verbrennen. Und ein weiterer Vorteil der Weißtanne, sie fault weniger als die Fichte.
Ja, aber vielleicht sollte ich dann doch mal rauskommen, oder? Was meinen Sie? Dass man vielleicht ein paar Rechnungen schon mal fertig machen kann?
Harald Bröker, der an diesem verregneten Nachmittag durch das Sägewerk Echtle führt, ist Holzeinkäufer. Sein Arbeitgeber ist ein mittelständischer Betrieb aus Nordrach, einem Dorf im mittleren Schwarzwald. Die Echtles sind spezialisiert auf Starkholz, Stämme, die einen Durchmesser von mindestens einem halben Meter haben. Ein Großteil der Kolosse, die vor der Sägehalle lagern, sind Weißtannen, frisch entrindet.
Früher gab es in Baden-Württemberg mal weit über 500 Sägewerke. Heute werden das nicht mal mehr 300 sein. Allein durch diese Veränderungen im Holzbau, dass man heute mehr industrielle Produkte verwendet. Früher hat man das traditionelle Bauholz verwendet, hat ein kleiner Mittelbetrieb heute fast keine Existenzberechtigung, kann man fast sagen, mehr. Da hat man in unserem Hause, da habe ich da Gott sei Dank durch die Nische gefunden mit der Weißtanne, mit dem Streichholz. Und durch diese Nische hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, sich vom Massenprodukt abzuheben.
Ist es ganz anders als ein Spanerbetrieb, der Masse produziert. Wir produzieren Klasse und da geht es einfach auch ein bisschen langsamer. Sie sehen, der Stamm wird immer wieder zurückgefahren. Der Bandsägenführer beurteilt den Stamm wieder. Von der anderen Seite nun. Der Laser ist im Prinzip die Schnittfuge. Und so sägt er die unterschiedlichsten Produkte aus einem Stamm heraus. Und die werden dann ja, weltweit, kann man sagen, vermarktet aus einem Stamm. Der kann in die ganze Welt gehen.
Das sind im Prinzip die Holländer Tannen, die wir verarbeiten, die starken Tannen, die es noch gibt, die wir jetzt dann hier bei uns verarbeiten, nach Japan schicken. Die Japaner sind die neuen Holländer, wenn sie so wollen.
Dass es ausgerechnet Asien war, das den Mittelständler Echtle vor den Folgen des Strukturwandels gerettet hat, wurde in den Medien bestaunt. Asien importiert Qualitätsholz aus einem deutschen Betrieb, dessen Produkte erheblich teurer sind als die von Konkurrenten aus Osteuropa. Als sich die Echtles in den 90er Jahren fragten, wie sie den Preiskampf auf dem Holzmarkt überleben sollten, kam ein japanischer Holzhändler und fragte, ob sie eine größere Menge Tannenholz liefern könnten in bester Qualität. Denn aus diesem Holz sollten buddhistische Totenbretter gefertigt werden, die in Japan beim jährlichen Totengedenktag auf die Gräber gestellt werden. Jedes Jahr aufs Neue, ähnlich wie Grablichter an Allerheiligen.
Wenn in Japan jemand stirbt, dann kaufen dem die Hinterbliebenen im Tempel solch ein Totenbrettchen. Und die Holzlinien sind im Prinzip dann die Lebenslinien des Verstorbenen. Und da darf kein Makel, kein Fehler, keine Unterbrechung, auch keine Farbveränderung sich darstellen, weil das würde ja dann dem Verstorbenen sein Leben beeinträchtigen. Und das will man doch dann keinem Verstorbenen wünschen.
Kein Makel, das heißt, dass nur harzfreies, nicht faulendes Holz mit absolut gleichmäßigen Jahresringen in Frage kommt. Qualitäten, die vor allem die technisch perfekt verarbeitete Weißtanne mitbringt. Genauer gesagt, die besonders starken, besonders gerade gewachsenen Weißtannen, Holländer Tannen eben. 1,5 Millionen Totenbretter schicken die Echtles pro Jahr auf die Reise über die Ozeane. Verschifft werden sie in Containern, die mit Billigwaren aus Asien im Hamburger Hafen gelöscht werden. 2 Jahre und eine neue Hobelmaschine haben Echtles gebraucht, um die Qualitätsansprüche der Japaner zu erfüllen. Immer wieder hieß es, das Holz sei noch nicht fein genug. Aufgeben, meint Holzeinkäufer Harald Bröker, sei nicht in Frage gekommen. Schließlich habe man aus dem Holländergeschäft damals eines gelernt: Die Wertschöpfung muss im Lande bleiben.
Wir sind die einzigen in Europa, die diese Totenbretter herstellen. So in dieser Fertigungsstufe, das ist ja fast fertig. Wir sichern hier 45 Arbeitsplätze allein bei uns im Betrieb. Durch die Verarbeitung unserer heimischen Weißtanne zu diesen Totenbrettern. Es wäre viel schlimmer, wenn die Ware in runder Form nach Japan gefahren wird, was leider auch noch geschieht, und dann in Japan verarbeitet werden. Finde ich ein bisschen schade, weil wir die Möglichkeiten haben, hier auch diese Produkte herzustellen.
Beim ersten Exportboom im 17. Jahrhundert hatten die Schwarzwälder noch ausschließlich rohe Stämme verschifft. Verarbeitet haben sie dann die Niederländer und wurden so reich. Und im Schwarzwald gingen die Bäume aus. 80% der Flächen waren bald kahlgeschlagen. Und die Weißtanne wäre beinahe ausgestorben, wie Professor Uwe Eduard Schmidt erzählt, Waldhistoriker an der Universität Freiburg. Denn nicht nur die ausgewachsenen Bäume, sondern auch die jungen Schösslinge gingen ins Ausland. Die sogenannte Naturverjüngung.
Diese Tannen mussten ja zusammengebunden werden. Also wenn man die als Floß zusammengebunden hat und dann hat man also keine Seile gehabt. Das ist halt das Fatale gewesen, ne? Man hat also nicht nur die dicken Tannen nach Holland geflößt, sondern man hat mit der Naturverjüngung hat man diese Floße zusammengebunden. Das heißt, man hat der Tanne auch keine Chance gegeben für die nächsten Generationen.
Waldarbeiter des Forstamtes Villingen fällen Tannen bei Unterkirnach mit modernen Kettensägen. Im 17. Jahrhundert wurden Wälder noch ausschließlich von Hand gerodet, in ganz Europa. In Großbritannien beispielsweise entstanden in dieser Zeit die typischen offenen Weidelandschaften, wie man sie heute kennt. Sorgen machte man sich deshalb, so erklärt Schmidts Hannoveraner Kollege Hans-Jörg Küster, vor allem in Deutschland. Denn die deutschen Länder verfügten über keine Kolonien, deren Holzvorräte man hätte plündern können.
Und dann hat man befürchtet, es könnte also dieses Holz irgendwann ausgehen und hat dann immer mehr Holzordnungen erlassen. Und das ist nachher in den Gedanken der Nachhaltigkeit eingemündet. Der ist das erste Mal aufgeschrieben worden, 1713, von Hans Karl von Karlowitz, einem sächsischen hohen Beamten, der sich da also Sorge um seine Wälder machen musste. Er hat gesagt, man dürfe künftig dem Wald nur noch so viel Holz entnehmen, wie gleichzeitig nachwächst. Und das ist das deutsche Nachhaltigkeitsprinzip. Und danach sind in Deutschland Forstverwaltungen aufgebaut worden. Und Deutschland ist führend auf der Welt damit geworden mit seiner Holzwirtschaft und seiner Forstwirtschaft.
Ja, ich gebe meinem Herzen Stoß. Also machen wir einen Zweier draus.
Harald Bröker prüft mit den Förstern der Gemeinden Eisenbach und Löffingen die Qualität von Tannen aus dem Bubenbacher Wald.
In Deutschland haben wir schon eine Forstwirtschaft, die in der Champions League spielt. Und wenn man andere Länder einfach schaut und sieht, was die teilweise mit ihrer Forstwirtschaft gemacht haben, auch vergessen haben, die müssen sich jetzt das Know-how wieder aneignen, was halt bei uns über große Zeiträume einfach entstanden ist.
Harald Brauner ist stellvertretender Leiter des Forstamts Villingen-Schwenningen. Von Amts wegen hat er dafür Sorge zu tragen, dass Forstgesetze in die Praxis umgesetzt werden. Die deutschen Forstgesetze, von denen es heißt, dass sie die akribischsten, strengsten und gleichzeitig modernsten der Welt seien. Denn sie schreiben vor, den Wald Jahrzehnte im Voraus zu planen, wie der Eisenbacher Förster Karl Meister bei der Fahrt durch den Bubenbacher Forst erklärt.
Hinter diesen Waldbildern stecken 30 Jahre Arbeit.
Es ist auf jeden Fall so, ein nachhaltig bewirtschafteter Wald, in dem müssen die ökologischen Grundsätze beachtet sein, in dem müssen die ökonomischen Grundsätze beachtet sein und es geht um eine soziokulturelle Wirkung des Waldes, die auch bedacht werden muss. Das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit im Forst.
Der soziokulturellen Wirkung, von der Hans-Jörg Küster spricht, kam im Zeitalter der Nationalstaaten, in denen man in den deutschen Ländern nach einem einigenden Symbol suchte, eine besondere Bedeutung zu. Der Wald wurde zu einem kulturellen, ja einheitsstiftenden Symbol erklärt.
Es ist vor etwa 2000 Jahren von Tacitus geschrieben worden, die Germanen leben im Wald. Und man hat daraus abgeleitet, dass die Römer nicht imstande gewesen seien, in diesen dichten Wald einzudringen. Sie konnten dort mit ihren großen Heeren nicht operieren. Und die Deutschen haben sich in ihren Wäldern verteidigt. Das wird so behauptet. Und dann hat man gesehen, man muss etwas dagegen tun, dass der Wald bei uns weiter zurückgedrängt wurde. Und man hat dann aber auch Wälder gegen Eindringlinge gepflanzt und hat gesagt, also unsere Identität ist eben der Wald.
Der Wald wurde zum zentralen Motiv der deutschen Romantik. Dichter wie Ludwig Tieck und Josef von Eichendorff stellten ihn als zeitlose Idylle dar, im Gegensatz zur Vergänglichkeit des Menschen. Von diesem Blick auf den Wald ist auch das kalte Herz geprägt. Das Märchen stellt, für die Romantik typisch, mutige, hart arbeitende Naturburschen den vom Wohlstand verdorbenen Städtern gegenüber. Denn die Romantik entstand als Gegenbewegung zur Industrialisierung, die in ihrem Hunger nach Rohstoffen auch weite Teile der Wälder verschlungen hatte. Heimat und Wald wurden zu eng miteinander verbundenen Begriffen, was 100 Jahre später zu einer Steilvorlage für die Nationalsozialisten wurde, wie Waldhistoriker Uwe Schmidt erzählt.
Germanische Völker, die kommen aus dem Wald, so auch die nationalsozialistische Ideologie. Und verbunden mit dem Wald hat es der Germane geschafft, in der Schlacht im Teutoburger Wald den eindringlichen Römer zu besiegen. Und das war dann auch Thema eines Filmes in den 1930er Jahren, Der ewige Wald, wo eben die deutsche Geschichte anhand des Waldes wiedergespiegelt wird. Sehr eingefärbt in die damalige Zeit. Da kommen auch so Szenen auf, wie sich das Freiburger Münster in einen Wald auflöst.
Es sei nicht nur der Wald selbst gewesen, der von den Nationalsozialisten ideologisch besetzt worden sei, sondern auch die Forstsprache, meint Uwe Schmidt.
Durchforsten. Das heißt, schlechtes Material muss man herausschlagen, so muss man es auch mit dem Volk machen.
In der Nachkriegszeit dann wurde der Wald plötzlich zum Ort des Vergessens. Ja, zum Seelentröster, fast wie in der Romantik.
Man geht aus der zerbombten Stadt heraus in einen Wald, der die heile Welt widerspiegelt. Und die wird so ein bisschen in Frage gestellt durch das Waldsterben. Also da gibt es dann entsprechende Szenarien, wie der Schwarzwald stirbt. Also da wird also auch nochmal dieses alte Bild, die Deutschen und der Wald, das ist einfach eine Einheit, wird nochmal bedient, aber in einem anderen Kontext, dass die Leute auch sensibilisiert werden für Umweltprobleme.
So wird denn nun, 40 Jahre später, engagiert über ein Umweltproblem diskutiert, das deutliche Auswirkungen auf den Schwarzwald haben könnte, der Klimawandel. Mit dem kommen Tannen besser zurecht als Fichten, weil sie tiefer wurzeln und ihr Wasser so aus tieferen Schichten beziehen können. Doch bei der Wiederaufforstung wurden insbesondere im 20. Jahrhundert eher Fichten gepflanzt. Aus wirtschaftlichen Gründen. Fichten wachsen schneller als Tannen.
Die braucht relativ lange, bis sie erntereif ist. Die braucht doch also mindestens 200, 300 Jahre. Ja. Eine Fichte kann doch mit 80 Jahren, 100 Jahren bereits siebreif werden.
Die starken Tannen, die hier im Forst unter Kirnach gefällt und von den Echtles nach Japan exportiert werden, sind alte Bäume aus der Anfangszeit des Nachhaltigkeitsprinzips. Ihr Überleben oder auch die Chance, in Ruhe heranzuwachsen, haben sie wohl eben diesem zu verdanken. So wie auch die Tannen im Röthenbacher Forst, deren Bestand Förster Karl Meister mit Holzeinkäufer Harald Bröker inspiziert. Ein Prinzip, das am Ende zu einem Markenzeichen Deutschlands geworden ist. Oder, wenn man so will, das ein Stück deutscher Identität geprägt hat.
Also der obere ist extrem buchsig, das sieht man nach vorne, nicht nur hinten, ja, sondern nach vorne.
Der also Mitte vielleicht zum Bestand, den kenne ich jetzt nun mal besonders gut.
Okay.
150.
150 Jahre alt, okay.
Ja, auf 1000 Meter Höhe entsprechend ist der Jahrgangsaufbau.
Ja, ja.
Aber es fehlt halt trotz dieses Alters noch an der Stärke.
Ja.
Es ist eine Marke deutsches Holz. Jetzt nicht so, dass das also irgendwo da drauf gedruckt ist, sondern es ist allgemein in Ostasien so, dass das deutsche Holz einen sehr guten Ruf hat.
Dieser gute Ruf hat einen neuen Exportboom beflügelt, der auch Ängste schürt. Ängste von Umweltschützern, die vor erneutem Raubbau warnen. Doch da stehe heute das Forstgesetz vor, meint Ewald Elsässer vom Forum Weißtanne, einem Interessenverband von Waldbesitzern und Holzverwertern. Ja, das Asiengeschäft helfe gar, die Tanne als heimische Baumart zu stärken.
Im Grundsatz gilt auch bei der Weißtanne, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Erst als man so Highlights hatte, Japanmarkt, erst solche Produkte, die draußen anerkannt wurden, hat auch im Schwarzwald das Bewusstsein genommen, eigentlich haben wir eine tolle Baumart.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren.
Regionale Erzeuger, die hätten in der Holzwirtschaft eine ähnliche Bedeutung wie bei Lebensmitteln, meint Ewald Elsässer. Leider habe die Holzwirtschaft in Deutschland politisch keine Lobby. Schließlich bestehe sie überwiegend aus Mittelständlern. Und die wären nun allein gefordert, dieses Bewusstsein bei den Kunden zu wecken.
Man hat mehr mit Holz gebaut und plötzlich hieß es, ja, das Holz kommt ja aus Russland oder es kommt da und daher. Und dann war es oft auch in Gemeinderatssitzungen eine Diskussion, ach, das Holz kommt ja gar nicht von hier, können wir gleich Beton nehmen. Und das ist sensibler geworden. Die Leute fragen schon auch, wo kommt denn das Holz her? Und wenn das Holz von hier kommt, ist in der Regel Weißtanne.
Im kalten Herz ist es das Glasmännlein, das die Dinge wieder ins Lot bringt. In der Realität waren es die Waldbesitzer, Förster und Säger, die die Tanne wieder zum Leben erweckten. Und so endet die Geschichte der Schwarzwälder Holzmacher fast wie im Märchen.
Und so lebten sie still und unverdrossen fort.